Ja.
Das erste Bild ist schon da und jetzt habt ihr alle können lesen. Auf was schaust du? Das ist wirklich so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich muss mich in meinem Leben immer wieder fragen, auf was schaue ich. Schaue ich auf das, was gerade ist, vielleicht auf Schmerzen oder auf Sachen, die nicht geklärt sind, oder geht mein Blick noch ein bisschen weiter. Und dort möchte ich euch ein bisschen mitnehmen in meine Geschichte. Das Thema ist Operation im Mutterleib, keine Science Fiction, sondern Realität. Mittlerweile ist das schon lange Realität. In der Schweiz wird die Operation seit dem Jahr 12 gemacht. Aber unsere Geschichte fängt im Jahr 99, auch dann hat noch niemand von der Schweiz geredet, von dieser Operation. Und da möchte ich euch jetzt gerne ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, unsere Familie, der Martin, der da ist, der Simon, dann zumal dreijährig, Jahr 1999, und wir tauchen ein. Ich war schwanger mit dem zweiten Kind, wo mein Arzt gesagt hat, Frau Recher, etwas stimmt nicht mit eurem Blut, ein Blutwert, der sogenannte AFP-Wert, der Alpha-Fetoprotein-Wert, ist erhöht. Ich kann euch nicht so heilen, ich muss euch zum Spezialist schicken, weil es könnte sein, dass irgendetwas nicht gut ist am Rücken des Kindes. So bin ich mit meiner Mama am Freitagnachmittag, dann zumal 19. Schwangerschaftswoche, auf Bern zum Spezialist ins Frauenspital. Er hat da das Geschlag auf dem Bauch aufgedreht und gesagt, ja, ja, eindeutig, Bananenleben, ja, müssen wir genau heranschauen, tun sich die Füße noch bewegen, oder wie sieht das aus? Und mein Mann ist vom Stuhl fast den Boden gekippt, weil es ihm so elendisch geworden ist. Und ich bin zum Glück schon gelegen und habe keine Ahnung von der Diagnose, ich habe keine Ahnung, was der meint mit Spina bifida. No Ahnung. So hat der Doktor sein Stuhl etwas näher gerutscht und hat gesagt, ja, wisst ihr, ihr habt ein Kind im Bauch und es hat einen offenen Rücken, sogenannte Spina bifida. Und ja, wisst ihr, das wird ganz viele Beschwerden haben im Leben. Also darum abtreiben, kein Problem. Wir könnten das Kind noch abtreiben. Ihr habt wie eine Entschuldigung, wenn ihr das Kind nicht wollt. Eine andere Möglichkeit, hat er uns vorgestellt, ist, dass man das Kind operieren während, also nach der Schwangerschaft. Das heisst, austragen das Kind, Kaiserschnitt machen, operieren. Und er ist gekommen und hat gesagt, es gibt noch etwas Neuartiges, aber er müsste sich mit seinen Kollegen in Zürich neue Verbindung setzen. Er wüsste noch nicht so genau, wie weit das sie dort zeigen. Und zwar wäre das eine Operation während der Schwangerschaft. Keine Ahnung. Was ist denn überhaupt ein offener Rücken? Er hat uns erklärt, ja, das ist die Verknöcherung, die nicht stattgefunden hat. Das Neuralrohr hinten im Rücken ist offen, die Wirbelsäule, die Bögen, die sind nicht da. Und durch das schwadern die Nervenbahnen einfach so in der Hautblätter innen. Und das ist wegen dem. Ja, was heisst denn das? Die Kinder werden oft mit einem Hydrocephalus geboren, das heisst ein sogenannter Wasserkopf. Sie werden Lähmungserscheinungen haben, das kann bis zur vollen Paraplegie kann das kommen. Und sie haben auch Probleme beim Bieseln und beim Stuhlen. Sie spüren nicht, wenn sie auf das WC müssen. Ja, okay. Mit dem sind wir nachher heim. Ich zeige euch hier noch kurz ein Kind mit einem offenen Rücken. So würde das aussehen, wenn das Kind normal die Schwangerschaft austreibt und nachher auf die Welt kommt und dann operiert wird. Genau. So sind wir nachher heimgefahren. Schock. Oh, Moment. Jetzt wollte ich nur eins zurück. Gehen wir noch eins vor, aber ich möchte mich etwas verschonen von diesem Bild, weil ich finde, dass es so ein bisschen... Genau, gehen wir halt zum Nächsten. Jawohl, so sind wir mit dieser Diagnose heimgefahren und haben gedacht, nein. Ihr habt vorhin schon von meiner Lebensgeschichte gehört, wir waren schon mit Gott unterwegs, gewesen, von Kindesbeinen an. Aber das war so ein bisschen, wie wir, wenn wir in zu grossen Schuhen würden stehen und wir nicht recht wissen, wie wir mit diesen Schuhen laufen. Also so ein behindertes Kind im Bauch zu tragen und nicht zu wissen, was kommt denn da raus, das war sehr, sehr schwierig gewesen. Wir haben Gott nicht verstanden und haben auch ein bisschen gewälstelt, auf Berndeutsch gesagt. Und haben ihm gesagt, also wir können uns nicht entscheiden, wir haben keine Ahnung, wie dass wir jetzt den Weg weitergehen sollen mit diesem Kind. Also sind wir sehr einfach und kindlich zu Gott gekommen und gesagt, tu die Türen zu oder die Türen auf. Das ist noch so gäbig, oder? Wenn man sich nicht selber entscheiden muss. Aber Gott ist eben clever. Er hat das ganz clever gemacht nachher. Wir haben ihm gesagt, du bestimmen, wie es weitergehen soll. Wir wissen es nicht, übernimm du die Führung. Ja, langsam, aber sicher. Wir hatten ja nicht so viel Zeit, weil die Operation, die er da uns erzählt hat in Bern, das ist so ein kleiner Ausschnitt aus der Schwangerschaft, wo man die machen kann. Das ist zwischen 22. und 25. Woche. Und als ich die Diagnose habe bekommen, ist das die 19. Woche gewesen. Also ich habe genau gewusst, wie. Also das lange Zeit lassen und lange überlegen ist gar nicht möglich gewesen. Und dann zumal hat man noch nicht so Internet gehabt und ist da gegoogelt und hat sich da mega darüber informiert. Man hat einfach sich müssen vertrauen auf die Ärzte, was die uns weiter gesagt haben. Ja, wir sind irgendwie mehr offen geworden für die neuartige Operation und so sind wir 3 Wochen nach der Diagnosestellung auf Zürich, 2. Februar 1999 ist das gewesen, und haben dort das ganze Team von Professor Martin Mäuli lernen können. Vielleicht das eine oder das andere mittlerweile aus den Medien kennt. Er ist jetzt schon wieder im Ruhestand, aber war da eine Zeit lang sehr präsent gewesen, eben gerade wegen dieser speziellen Operation. Dort haben wir den ganzen Tag Untersuchungen gehabt. Ja, und die Ärzte, die haben geredet und geredet. Wir haben Bahnhof verstanden und am Abend habe ich eins verstanden. Frau Recher, ihr seid ein guter Fall, euer Baby ebenfalls geht hey, packt euer Köfferli, es könnte schnell gehen. So war es. Eine Woche später sind wir bereits im Flug gehockt, Amerika. Wir haben dann nicht gewusst, dass man das eben in der Schweiz nicht machen kann. Das haben wir erst dann am 2. Februar erfahren, dass sie mit den Forschungen noch nicht so weit sind. Und so sind wir auf Amerika, auf Philadelphia. Unser Simon, 3-jährig, das hat mir fast das Herz gebrochen, haben wir gemeint, für 3 Wochen tun wir jetzt ihn bei meinen Eltern lang. Das war eben nicht so, aber das habe ich erst später erfahren. So sind wir in diesem Amerika angekommen und haben dort innerhalb von 4 Tagen verschiedene Untersuchungen gehabt. Und am Schluss sind wir da mit diesen Ärzten, weisst du es noch, um den Tisch gesessen. Und was haben sie uns erzählt? Ja, es sollte so sein, gell, Frau Recher. Wir werden euch den Bauch auftun, die Gebärmutter auftun, das Fruchtblasen auftun, das Fruchtwasser ablassen, nachher das Kind mit dem Rücken gegen die Bauchdecke drehen, dann wird der Rücken operiert. Das ist keine Sache, gell? Dann tut man wieder eine sterile Lösung rein und Schicht für Schicht zunähen. Wir haben das so zugelassen, oder? Und denkt, okay, das klingt noch relativ simpel. Okay. Und dann werdet ihr diese Woche im Spital sein und dann könnt ihr austreten in ein Gästehaus, in ein Ronald McDonald Haus. Und dort seid ihr dann bis in die 36. Schwangerschaftswoche. Angehörige können euch betreuen. Ah ja, noch nie gehört, dass das so wäre. Ja, und dann könnt ihr dann, wenn das Kind alt genug ist, wieder heim. Okay, wir sind mal das Göfferli gepackt für 3 Wochen. Also wenn ich richtig rechne, gibt es 3 Monate. Das ist schwierig, oder? Angehörige. Also, sorry, mein Mann ist eigentlich im Arbeitsprozess, da kann nicht 3 Monate dort bleiben. Ich allein geht ja auch nicht, weil sie haben mir dann gesagt, ich werde im Rollstuhl sein, weil es geht ja darum, Kontraktionen zu verhindern. Also, wie, wenn, was, wo. Ganz, ganz viele Fragen und ein riesen Schock in meinem Kopf und in unseren Gedanken war dann. Und wir haben dann Gott gesagt, oh, ich glaube, jetzt haben wir die auch falsch verstanden. Jetzt ist auch etwas nicht ganz bei uns angekommen. Aber wenn du meinst, das sei unser Weg, dann gebe ich so den Frieden dazu. Ja, der Frieden ist du eingekehrt. Irgendwann ist in den Morgenstunden sind wir ruhig geworden und haben doch noch ein paar Stunden schlafen können. Und am nächsten Tag ist etwas Interessantes passiert. Wir haben ein Telefon bekommen. Die einen kennen ihn vielleicht. Anne kennt ihn doch sicher. Der Thomas Recher ist ins Spiel gekommen. Vielleicht kennt ihr das eine oder andere auch noch von euch. Das ist der Cousin von meinem Mann. Genau. Und er hat uns angerufen und hat gesagt, du, ja gehört, ihr seid da in einer schwierigen Situation. Ihr sucht jemanden, eine Betreuungsperson. Ich hätte noch jemanden. Ja, wer denn? Ja, das Heidi, weißt du, Heidi, das ist jetzt, weißt, das ist schon manches Jahr in Afrika in der Mission. Und die ist jetzt gerade heimgekommen. Gerade in der letzten Woche ist die heimgekommen in die Schweiz. Und weißt du, meine Eltern, das ist ihre Heimatfamilie. Und weisst, sie könnte jetzt dir helfen, weil sie kann Englisch, sie ist Krankenschwester, sie ist Hebamme. Ja, es ist einfach ein Haken, sie kann nicht morgen ins Flug steigen, weil sie hat noch ein paar Termine da in der Schweiz, aber sie könnte kommen. Okay, eine Frage weniger. Brauchen wir nur noch jemanden für die nächsten 3 Wochen? Ja, und was passiert denn mit dem Simon? 3-jährig, kann doch der nicht so lange einfach, meine Eltern sind noch im Arbeitsprozess sein, geht doch nicht. Auch das hat sich geklärt. Martin, sein Vater, war frisch pensioniert. Und sie haben gefunden, wir könnten doch zu euch in die Wohnung wohnen, auf Spiez. Dann kann Simon in seiner gewohnten Umgebung aufwachsen. Und wir können ein bisschen die Haushaltung machen. Alles gut. Ja, prima. Aber wer kommt jetzt in 3 Wochen? Wir waren immer in Kontakt mit dem Pastor von unserer Heimatgemeinde. Und gleich ist das Telefon gekommen und gesagt, ah, wir haben hier jemanden, Christine. Sie ist heute da. Sie könnte kommen die nächsten 3 Wochen und sie könnte dir helfen. Christine hat natürlich nicht gewusst, auf was sie sich einlässt. Sie hat auch das Gefühl gehabt, ja, ein bisschen jemand im Rollstuhl umstossen, das schafft sie. Ja, zu dem später. Gell? Genau. Und so hat sich eine Frage nach dem anderen geklärt. Ich mit meinen paar Wörtchen Französisch, also das Wörtchen Schmerz, ist glaube ich das erste gewesen, das ich nachher gelernt habe. Bissle und Schmerz und Hilfe. Genau. Zu dem dann später. Und so hat sich eine Frage nach dem anderen geklärt und wir waren sicher, dass wir das Richtige machen. Und so ist nachher am 3. Da seht ihr übrigens Martin seine Eltern, die da ganz herzreissend zum Simon geschaut haben, abwechselnd auch mit meinen Eltern, die sich da sehr eingesetzt. Genau. Und so ist es dann dazu gekommen, dass der Fabian am 17. Februar 1999 genau, noch zum letzten Zeitpunkt, die 25. Schwangerschaftswoche, ist operiert worden. Alles war super. Alles ist nach Plan gelaufen. Tipptopp. Ja, haben die gespöttelt. Ja, da ist der Schweizer Schocki und der Käse und die Berge. Und so das Klischee von der Schweiz ist da sehr durchgekommen. Genau. Aber dann ist es schwierig geworden. Er ist ganz, ganz schwierig geworden. Die Schweizer Ärzte haben sich am Samstag verabschiedet, 3 Tage nach der Operation. Und haben gefunden, sie seien in guten Händen, es komme alles gut. Kaum sie sind zur Tür aus, habe ich Wehen bekommen. Und nicht nur 10 Minuten, über Stunden. Ich musste erbrechen, ich hatte Durchfall, der vom hochdosierten Magnesium, das verhindern will, dass sie die Gebärmutter zusammenzieht, hatte ich mega Nebenwirkungen. Es ist ganz, ganz schlimm geworden mit mir und irgendwann ist gegen Morgen rein, sind die Ärzte ins Zimmer gekommen und gesagt, Frau Recher, jetzt ist nicht mehr gut. Wenn die Wehen nicht aufhören innerhalb von der nächsten Stunde, müssen wir keinen Schnitt machen. Weil es ist Gefahr da, dass sich euer Körper, dass er das nicht aushaltet, insbesondere die Gebärmutter, dass es die verschreist und ihr könnt innerlich verblüten. Ich glaube, in dem Moment bin ich froh gewesen, habe ich von all dem nicht so viel mitbekommen, bin ich ein neben den Schuhen war, glaube ich. Der Ärmste war mein Mann, der das alles unterschreiben musste, dass wir da in Kenntnis gesetzt wurden, etc. Eine riesige Herausforderung. Auf was schaust du? Das war immer wieder die Frage. Ja, in dieser Zeit habe ich ganz tiefe Erfahrungen gemacht. Ich möchte euch schnell ein Bild zeigen. Wisst ihr, was das ist? Eine Gebärmutter, die das Kind nach dem Leben schreit. Circa in der 25. Schwangerschaftswoche. Es ist nicht unser Sohn. Es ist ein anderes Kind. Aber es könnte sein. In der 25. Schwangerschaftswoche ist das Händchen so gross, das Ärmchen so gross. Und so Kindchen werden abgetrieben. So viel zum Thema. Lass das noch ein bisschen wirken auf euch. Und in dieser Zeit, was mir so schlecht gegangen ist und ich einfach so bei Tag gelegen und so hilflos war, habe ich eine ganze tiefe Gotteserfahrung gemacht. Ich habe Jesus am Kreuz gesehen hängen, wirklich sehr klar und deutlich mit der Dornenkrone, Blut überströmt, Schmerz verzerrt und habe gewusst, das hat er für mich gemacht. Also die Schmerzen, die ich hier habe, und es waren wirklich viele Schmerzen, könnt man es glauben, ist ein Peanuts gegen das, was Jesus hat erlitten für uns. Er hat sein Leben für mich hergegeben. Er hat mich so gern, dass er das erlitten hat am Kreuz. Auf einmal ist etwa am Morgen um 2 sind die Ärzte reingekommen ins Zimmer und gesagt, wir haben eine neue Idee. Wir haben erfahren, dass ein Rheumamedikament auf dem Markt ist und das hat zur Nebenwirkung, Gebärmutter stillzulegen. Seid ihr einverstanden, dass wir euch das verabreichen? Also ich habe ja nicht mehr viel gesagt, mein Mann hat wieder unterschreiben müssen, das ist in Amerika so. Und so habe ich das Medikament eingenommen. Und, was ist passiert? Mein Körper hat positiv darauf reagiert. Also für mich ein klares Eingreifen von Gott. Stetig waren wir auch verbunden mit der Gemeinde in der Schweiz. Und etwas vom Eindrücklichsten war, als wir mit dem Pastor dann geredet haben, ein paar Stunden später. Sie hatten dann am Sonntagmorgen immer auch so ein Frühgebet, wie ihr das hier auch habt. Und dann ist intensiv unter anderem auch für uns gebetet worden. Und einer, der Henne, wir kennen den, hat ein Bild für uns. Und zwar hat er den Abraham gesehen, wie er mit dem Isaac hochgelaufen ist und der Isaac wollte opfern, weil ihm das Gott befohlen hat. Und im letzten Moment, als er das Schwert aufgezogen hat, ist ein Engel gekommen. Er hat gesagt, stopp, halt, dein Vertrauen ist geprüft worden. Da ist ein Lämmchen, kannst du das nehmen, der Isaac ist frei. Und was ist mir passiert in diesen Stunden? Sehr ein sehr eindrückliches Erlebnis, das mein Leben, mein Glauben geprägt hat, weil ich gewusst habe, Gott kommt nie zu spät. Klar sieht es manchmal im Leben auch noch ein bisschen anders aus. Wir haben manchmal Momente, wo wir verzweifelt sind, wo wir wirklich nicht weiter wissen. Aber so das Teufel, das ist geblieben. So das, genau. Und von diesem Moment an ist es mir immer ein bisschen besser gegangen. Zwei Tage später, am Montag, durfte ich meinen 30. Geburtstag im Spital feiern. Und Christine ist gekommen, hat Ballon aufgehängt und hat Böckschen, Musikböckschen hergestellt. Und im Bett war ich und habe die Vödelbacken zusammengepresst und probiert, ein bisschen Freude zu haben, weil ich ja wirklich Freude hatte. 3/4 vom Tag bin ich zwar noch auf dem Nachtstuhl gehockt, weil ich ja so Durchfall hatte. Aber irgendwo innerlich ist es mir besser gegangen. Der Körper hat sich langsam erholt. Und bereits eine Woche nach dieser Operation, nach dieser Geschichte, das könnte man sich hier in der Schweiz gar nicht vorstellen, aber dort war das möglich, im 99. Bereits eine Woche nach dieser schwierigen Geschichte bin ich bereits ausgetreten in das Ronald McDonald Haus. Mein Mann immer an meiner Seite und eben dann auch Christine. Genau. Und so hat das lange Warten angefangen. 3 Monate im Rollstuhl. Gell, dann in so einem modernen. Da hat man dann jedes Steinchen gespürt, wenn mich dann Christine gestossen hat. Und hat dann die Sacken getroffen gehabt. Und meine Naht. Das war ja alles offen gewesen, bis zum Innersten. Ah. Genau. Regelmässig musste ich ins Spital zu Untersuchungen. Und bin einfach dankbar geworden für kleine Sachen. Das lange Warten hat angefangen. Auch daheim. Sie waren vorbereitet gewesen. Die Stubenwägel haben sie parat gemacht, Willkommensbildchen gemalt. Die Kolleginnen haben durch die Kommode eingeräumt mit den Babykleidchen. Sie haben mir Kärtchen gemacht, Geburtskärtchen. Ich konnte das alles nicht können. Dann hat man auch noch kein Internet und E-Mail und ich weiss nicht wie. Und ich konnte mich langsam wirklich freuen auf hey. Was für mich das Schwierigste, glaube ich, war in dieser Zeit, Martin, ist ja nachher, du bist heimgegangen nach einem Monat und ist zum Simon gegangen, das war schön. Aber was für mich das Schwierigste war, ist die Distanz zu der Familie. Ich konnte ihnen nicht zeigen, wie mein Bauch wächst. Sie haben nicht, vor allem der Simon hat nie erlebt, wie das Brüderli, wo ich übrigens schon bei der Diagnosestellung erfahren habe, dass der Bub wird, hat nie erfahren, wie das stüpft in meinem Bauch. Er hat die ganze Geschichte nicht miterlebt und das hat mich mega schlimm gedacht. Aber der Tag ist gekommen, 3. Mai 1999, wo der Fabian ist per Kaiserschnitt auf die Welt geholt worden. So, voilà, so hat das ausgesehen. Er hatte Steinschlag, vermutlich auch der Grund, warum er dann am 3. Tag so weh hatte. Dort hat er sich noch gedreht, also das ist eine Vermutung. Und er hatte Steinschlag, die Bändchen waren steif gegen das Gesicht hoch. Sie konnten ihn fast nicht messen, von der Grösse her. Aber unsere Freude und meine Dankbarkeit, das Heidi war immer an meiner Seite, denn mein Mann leider nicht bei der Geburt, das war ein bisschen schade, aber es war einfach dann nicht möglich, organisatorisch. Langersehnt ist das Bübi auf die Welt gekommen. Ihm ist es von Anfang an gut gegangen und wir haben sie da wieder Schicht für Schicht zugenäht. Ich musste mich noch ein bisschen erholen, ich war ja im Rollstuhl 3 Monate, ich hatte keine Kraft mehr und nichts. Ich war wirklich sehr geschwächt und nach 14 Tagen war es so weit gewesen. Und ich durfte hey dürfen fliegen, das Heidi ist mit mir gekommen, die Missionarin. Und so haben wir uns wieder ein bisschen neu finden als Familie. So, das war unsere kleine Familie gewesen. Im Jahr 1999, als wir dann wieder zusammen waren. Simon hatte natürlich einen mega Stolz gehabt, dass er jetzt auf einmal ein Brüderli hat und er der Gross ist. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit gebraucht, uns aneinander zu gewinnen. Jeder hat natürlich das Kind gesehen und vor allem auch die Ärzte haben ihn hinter sie und vorne sie untersucht und wollten schauen, was jetzt da anders ist bei ihm, im Gegensatz zu anderen Kindern. Und schnell haben wir uns müssen an den Alltag gewöhnen. Ganz viele Untersuchungen sind gekommen und mit 4 Monaten hat der Fabian die erste Operation an der Hüfte. Und gleich hat dann auch die Physio angefangen und all das medizinische Zeug bin ich da so richtig reingekommen. Da ist mir sicher mein Beruf als Krankenpflegerin ist mir zu gut gekommen, weil ich so ein Grundinteresse am Medizinischen hatte. Täglich habe ich geturnt und wir haben alles daran gesetzt, dass der Fabian zu laufen kommt. Die Ärzte haben immer gesagt, was möglich ist und wir haben gesagt, was bei Gott möglich ist. Und ich sage euch, es hat sich gelohnt. Der Fabian hat gelernt zu laufen, er hat so Unterschenkelschienen bekommen, so einen klobigen Rollator, genau, und auf das Mal ist er davon. Und wenn wir dann manchmal als Familie unterwegs waren, dann war der Simon froh, ob er sein Viertel in den Rollstuhl setzen konnte und nicht alles müssen laufen. Und so haben sich die Rollen manchmal getauscht. Der Fabian war immer ein Bewegungsdeuter. Wir waren immer sehr überrascht über seine Fortschritte. Und wir haben versucht, einen möglichst normalen Alltag zu gestalten. Er hat sogar gelernt Skifahren, zuerst stehend mit 5-Jährig, 6-Jährig und nachher hat er im Monoski-Bob dürfen, sogar bis an die Schweizermeisterschaft gehen und ist dort Junioren-Schweizermeister geworden, bei der U15 dann zumal noch. Aber nicht nur im Schnee hat er sich wohl gefühlt, sondern noch zum Beispiel auf dem Velo. Wir haben probiert, einen möglichst normalen Alltag zu haben. Es war anstrengend und heute fragen mich manchmal, wie ich alles unter einen Hut gebracht habe. Mit Physio, mit Unterstützung, mit einfach allem drum und dran. Bin ich froh gewesen, habe ich ein gutes Umfeld gehabt. Mit 5- und 6-Jährig hat er weitere Operationen gehabt, nochmal die Hüfte ist dran gekommen, hatte so einen Liegerollstuhl gehabt, das war eine relativ lange Geschichte gewesen. Und so mit 10-Jährig hat es dann angefangen, dass so die Schere zum gesunden Kind oder zum Fußgängerkind, gesund sage ich aber nicht so gerne, aber ihr wisst, wie ich es meine, immer etwas grösser ist worden. Er hat zwar schon Hockey gespielt, er hat geschuttet, er hat mit dem Atti Badminton gespielt, er hat Tischtennisselt um den Tisch herum, er hat wirklich ganz, ganz viel können, aber wie älter er ist worden, wie mehr ist der Spalt nachher gekommen, dass er nicht mehr mögen, weil er einfach eine Einschränkung hatte, den Beinchen. Er hat kein Gespür, jeden Beinchen. Und so sind wir auf die Suche gegangen, nach Möglichkeiten, wo er sich im Rollstuhl bewegen kann. Er hat Rollstuhlsport gefunden und der Rollstuhl ist zu seinem stetigen Begleiter geworden für grössere Strecken. Und wenn wir mit Freunden unterwegs waren, haben die Leute manchmal ein bisschen komisch geschaut, weil sie nicht so recht nachgekommen sind, welches jetzt von diesen drinnen eigentlich wirklich in Rollstuhl gehörte. Weil die anderen, seine Freunde, haben das natürlich cool gefunden, so in einem Rollstuhl zu fahren. Genau. Und so sind wir auf die Suche gegangen beim Rollstuhlsport Schweiz und er hat ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Basketball, hier gerade Tennis, er hat Badminton gespielt, er hat Basket, habe ich schon gesagt, genau, Ski gefahren, habe ich auch schon gesagt, das hat er noch ausprobiert. Leichtathletikstuhl, aber seine Leidenschaft ist nachher das Handbike geworden. Paracycling, sagt man dem. Vielleicht kennt das eine oder das andere von euch. Und was hier angefangen hat, mit stundenweise trainieren, er konnte die Sportklasse machen, 8. und 9. Klasse bei uns, ist dann nachher weitergegangen im Berufsleben, hat das KV gemacht, Sportler-KV. Und was er so fein angefangen hat, ist gekrönt worden letztes Jahr, mit der Olympiade in Paris und schlussendlich der Weltmeisterschaft, 2. und 3. Platz. Etwas ist uns zurückgeschenkt worden von unserem Einsatz. Vielleicht fragt ihr euch ja, kann er denn noch laufen? Die Frage tue ich gerade beantworten. Er hatte im 18. eine schwere Rückenoperation gehabt, Neute, und dort hat sich ein Nerv nicht mehr erholt. Und somit ist er 100% Rollstuhlfahrer, könnte jetzt, wenn er müsste, 2 Schritte laufen, aber das ist nicht mehr alltagstauglich. Er selber hat nie Krise geschoben, wegen dem Rollstuhl im Viertel. Er hat gesagt, meine Kollegen sind 100% im Rollstuhl, also das klage ich. Wenn es muss sein, kann ich ja noch aufstellen, 2-3 Schritte laufen. Die Krise habe ich eingeschoben, weil wir haben so viel Zeit investiert, dass er zu laufen kommt, könnte man es glauben. 4-mal am Tag turnet und ich gehe Velo fahren und die Füße abbunden im Velo und ein Kerl baut und dass er muss heben und laufen. Also wir haben alles daran gesetzt, dass er zu laufen kommt und auf das Mal hätte er nicht mehr laufen können. Das war meine Krise, aber nie seine. Ja, eine tiefe Dankbarkeit war bei uns Eltern da, wo wir ihn feiern durften. Er ist nicht so der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht, aber dort hat er ein bisschen müssen. Vielleicht hat man ja den einen oder den anderen im Fernsehen gesehen, er war nämlich Botschafter in der Weltmeisterschaft für Paracycling, für die Handbiker und von dort her hat es ein paar Mal irgendein Interview gegeben oder so mit ihm. Genau. In all diesen Jahren, und manchmal noch jetzt, ist meine Frage, auf was schaue ich? Auf was schaue ich? Schaue nicht auf das, was schwierig ist. Auch in den letzten 10 Jahren war das Thema Ablösung. Er ist ja jetzt 26, er ist kein Kind mehr, wie ihr ihn da gesehen habt. Schaue ich auf das ganze Problematische, wo ja auch bei Fußgängerkindern, bei, ich sage dem jetzt normalen Kind, Kind ohne Einschränkungen, jedes hat seine Geschichte in der Ablösung. Ja, manchmal ist es auch nicht ganz einfach und ich glaube, bei uns war es ein bisschen speziell, weil wir einfach so eine enge Verbundenheit hatten. Sachen zu akzeptieren, die er sagt, die er macht, die ich gar nicht so lustig fand. Und fand, also, das ist jetzt noch so ein bisschen happig, was du da rauslässt. Genau. Mit der verändernden Situation Schlag auf einmal ist mein Mann eh alleine daheim und er ist ausgezogen. Ist zwar wunderschön, und mittlerweile müssen wir sagen, mal, er ist wirklich auch im Erwachsenenalter, im selbstständigen Alter angekommen. Und etwas, was ich glaube, gelernt habe, was ich euch weitergeben möchte, ist, wir hoffen manchmal auf Wunder, aber rechnen wir auch damit. Ich möchte in meinem Leben, auch im jetzigen Leben, wo vielleicht der Fabian wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, wo wieder ich mein Leben selber in die Finger nehmen muss, immer wieder rechnen mit Gottes Eingriff und rechnen mit Gottes Wunder und nicht nur hoffen, weil das ist ein riesen Unterschied. Ein Punkt, den ich vor allem in den letzten 2-3 Jahren gelernt habe, ist zu proklamieren. Sachen, die nicht da sind, ins Dasein rufen. Sachen, die ich vielleicht gar nicht wage zu denken. Laut aussprechen. Und dort durfte ich schon ein paar Sachen erleben, in meinem eigenen Leben, jetzt unabhängig von Fabian, wo ich eintroffen, wo ich gemerkt habe, unsere Worte haben Macht, so wie es in der Bibel steht, in Sprüche 18,21. Und wenn wir Gottes Verheißungen laut aussprechen, dann setzen wir geistlich etwas in Bewegung. Wir sprechen nicht nur aus, was wir sehen, sondern noch, was wir glauben. Und Gott lässt das zum Positiven kommen. Und so können wir Frieden, Heilung, Versorgung und Hoffnung erleben. Und Gott ist unser Schutz. Seit gut einem Jahr treffen wir regelmässig mit meiner Freundin zum Betten. Und wir haben dort auch ganz viel erleben in unserem eigenen Leben. Dass wir einfach auch besser umgehen können mit unseren Gefühlen. Wenn wir unser Leben unter den Schutz von Gott stellen, dann hat das eine andere Auswirkung. Und so geht mein Weg weiter. Das ist ein Bild von unserem älteren Sohn. Aus dem kleinen Simon ist ein grosser Simon geworden. Er wird schon 30 dieses Jahr. Er ist geheiratet mit der Deborah. Und ist beruflich als Lehrer unterwegs und fährt jetzt im Herbst noch ein Studium an. Und auch der Fabian ist nicht mehr allein. Hat seit kurzem eine Partnerin, die seine Leidenschaft zum Sport teilt. Und da haben wir ganz, ganz fest Freude. Und das ist wirklich etwas Neues. Das wissen noch nicht alle. Also ihr seid privilegiert. Genau. Und so geht mein Weg weiter, wo ich mich manchmal frage, was hat Gott noch alles parat? Wo will er mich haben als Nächstes? Ihr habt gehört, ich arbeite wieder in meinem Beruf, in meinem geliebten Beruf. Ich habe gesundheitlich in letzter Zeit sehr grosse Einschränkungen bekommen, rückentechnisch etc. Wo ich mich im Fragen bin, wo geht mein Weg weiter? Und gerade jetzt in dieser Situation bin ich wirklich herausgefordert, auf was schaust. Also es ist nicht etwas, das einfach so easy peasy aus dem Ärmel geschüttelt wird. Ich lebe wirklich da drinnen. Ich muss mich selber immer wieder in der Nase nehmen. Und mehr fragen, Judith, auf was schaust du? Und Vertrauen haben. Und auch als Ehepaar sind wir ein bisschen neu unterwegs. Auf einmal können wir in die Ferien ohne Sohn. Das ist ein bisschen etwas Neues. Genau. Wir müssen nicht mehr jeden Wettkampf mit, so wie heute. Darum ist mein Mann da. Der Fabian hat heute die Schweizer Meisterschaft, Strassenrennen. Ich habe noch nichts gehört. Am Donnerstag hat er auf jeden Fall gewonnen beim Zeitfahren. Jetzt wollen wir schauen, ob es heute auch reicht. Und auf einmal können wir wieder zusammen als Ehepaar unterwegs sein. Und was uns wichtig ist, ist auch unter dieser Brücke zu stehen. Brücke sinnbildlich. Gott ist unsere Brücke. Und Gott ist unser Schutz. Wir können unter der Brücke stehen. Und da möchte ich euch ermutigen, auf diesem Weg euer Leben anzuschauen, ganz in anderen Situationen, wo ihr seid, jedes an seinem Plätzchen, dass ihr euch fragt, wo ist der Platz, wo ich mir überlegen muss, auf was schaue ich. Merci vielmals für euer Zuhören.
Ja, Vater im Himmel, danke für die Worte, die wir jetzt gehört haben. Danke für das Zeugnis, das einfach zeugt von deiner Allmacht. Und auch, dass unser Kenntnis eigentlich tiefer ist als dies. Du bist Gott, wir sind es nicht. Ich bitte dich, Vater, dass du Judith und ihre Familie begleitest, dass wirklich jeder darf näher und näher zu dir kommen. In die Identität gerade und im alltäglichen Leben. Gerade für ihre Söhne, für die Familie. Danke, Herr, dass du der Gott von der Wunder bist, immer noch bist. Wir wollen nicht nur darauf hoffen, wir wollen daran glauben. Und so bitte ich dich, dass du uns auch jeden Einzelnen ermutigst, durch das, was du da hast, dass wir wirklich unsere Augen aufheben zu dir, da wo die Hilfe herkommt. Danke, Herr, dass du gütig bist, dass du gnädig bist und dass deine Pläne und deine Wege für uns gut sind. Lob und Preis sei deinem Namen, Herr. Amen. Jetzt singen wir noch zusammen ein Lied, Großer Gott. Und ja.